Hallo Kinofans und herzlich willkommen zur allerersten Ausgabe des Filmstarts-Podcasts Leinwandliebe. Diesen Podcast wollen wir jetzt wöchentlich bringen. Wir wollen da über die aktuellsten Filme sprechen. Wir werden über Kino-News sprechen, die besonders wichtig sind. Und das werde ich immer machen mit ganz, ganz tollen Gästen. Und wie fängt man so einen Podcast besser an als mit dem wahrscheinlich größten Film des Jahres, Star Wars Episode 9. Ich bin Sebastian und ich bin nicht allein. Ich habe zum einen Björn Becher. Hallo Björn.
Hallo Sebastian.
Der hat die Kritik geschrieben. Also wenn ihr euch später noch beschweren wollt, dann tut es bei Björn. Und Tobias Meyer, unseren Star Wars Experten, der hier im Studio ganz edel im Jedi-Look sitzt.
Hallo Sebastian.
So, Star Wars Episode 9. Wir hatten Episode 7, J.J. Abrams, dann kam der wohl am heiß diskutierteste Star Wars Film aller Zeiten von Rian Johnson mit Episode 8. Jetzt Episode 9 ist wieder J.J. Abrams dran. Erzählt die Geschichte, dass der Imperator auf einmal wieder erscheint und eine Botschaft des Bösen im Universum verteilt und sowohl Kylo Ren als auch Rey machen sich quasi auf die Suche nach ihm. So, erstmal vorab, so erster Eindruck. Björn, du als Kritikenschreiber.
Ja, ich hoffe ja, dass alle Leute meine Kritik gelesen haben und meinen Eindruck deswegen kennen. Nee, ich war so die erste Hälfte nicht ganz so begeistert, weil es wirklich sehr lange gebraucht hat und sehr viel so ein bisschen Abarbeiten von Sachen waren und Plot und so eine Schnitzeljagd. Aber am Ende, das Ende hat mich umgehauen und das Finale fand ich super und das war genau das Finale, das jetzt für 9 Teile auch wirklich ist, die schön zusammenfasst.
Ja, Tobi?
Ja, bei mir war es genau umgekehrt. Ich fand, der Film hat eine Mordsenergie gehabt anfangs. Also natürlich wurde durch den Plot gerattert, aber das muss man halt können und ich glaube, dass es JJ kann. Ich habe mich erinnert gefühlt ein bisschen an den Star Trek von 2009. Da saß ich danach im Kino. Es war noch keinerlei Star Wars Zukunft ausgebreitet. Man dachte, dass Episode 3 der letzte Star Wars Film für immer wird, weil George das behauptet hat, George Lucas. Und ich dachte mir, Mann, wenn mal jemand mit dieser Energie einen Star Wars Film angehen würde, wie der JJ, das würde ich gerne sehen. 10 Jahre später habe ich es gesehen.
Und weil du sagst das Gegenteil, also dann hat dir das Ende nicht mehr so gefallen oder wie darf ich das jetzt verstehen?
Nee, ich habe das ein bisschen zugespitzt. Ich fand das Ende auch okay. Aber gut. Die erste Hälfte stärker als die zweite Hälfte.
Ich muss sagen, ich bin tatsächlich durchweg begeistert gewesen. Also ich gehöre auch zu den gefühlt wenigen Menschen, die Episode 8 sehr gerne gesehen haben.
Episode 8 ist großartig.
Episode 8 ist mein zweitliebster Star Wars Film. Es tut mir leid, wenn du jetzt irgendwie Kontroverse dadurch in den Podcast bringen wolltest. Aber das hat nicht geklappt, mein Lieber.
Was ich jetzt nur finde, was man Episode 9 halt anmerkt, ist, ich finde, dieser Trilogie fehlt halt einfach irgendwie eine Struktur. Also das ist für mich so der Punkt, so ich habe jetzt bei Episode 9 so das Gefühl gehabt, JJ versucht halt irgendwie Damage Control zu betreiben, deswegen treibt er die Story voran, deswegen, und das ist jetzt kein Spoiler, wird mehr als einmal auf ein paar Ereignisse aus Episode 8 mit einem ironischen, schmunzelnden Blick kommentiert und das sind so Sachen, wo ich mir gedacht habe, es ist schade. Also das war so der Punkt, nachdem ich jetzt Episode 9 gesehen habe, hätte ich mir eigentlich gewünscht, JJ hätte einfach alle 3 Filme gemacht.
Ja, aber der ist ja nicht. Entschuldigung, dass ich da einhake. Man kann daraus nämlich den gegenteiligen Schluss ziehen. Ich stimme dir komplett zu, dass Episode 9 da in die falsche Richtung geht, weil dieses Austeilen gegen Episode 8 finde ich unmöglich und das macht diesen Eindruck, dass da die Struktur fehlt. Aber per se ist die Frage, ob es wirklich der Fehler war, dass die Struktur fehlt. Wenn man mal zurückguckt, Episode 4, 5, 6 hat diese Struktur auch gefehlt und es waren so viele verschiedene Autoren mit eigenen Ideen dran und es ist was Großartiges rausgekommen. Episode 1, 2 und 3 hatte eine Struktur und es ist nichts Gutes rausgekommen. Ich glaube, der Fehler ist mehr, dass bei Episode 9 jetzt J.J. Abrams versucht, seine Ideen aus 7 wieder aufzugreifen, die Rian Johnson ihm in 8 kaputt gemacht hat und dann eben gegen 8 austeilt, sondern er hätte eigentlich das, was Rian Johnson ihm hinterlassen hat, hätte er nehmen sollen und in eine weitere neue Richtung führen sollen. Und das macht er am Ende dann, deswegen ist das Ende auch besser, macht er das in einzelnen Momenten auch, wo er dann Sachen von Rian Johnson auch wieder positiv aufgreift, ohne jetzt da viel spoilern zu wollen. Aber gerade in Sachen Kylo Ren.
Das ist tatsächlich auch so ein Gefühl, was ich nach dem Film hatte, Das ist so mehr so die direkte Fortsetzung zu Episode 7. Und so gefühlt ist es so, ja, nach dem Motto, vernachlässigt mal Episode 8 und guckt einfach das Erwachen der Macht und der Aufstieg Skywalkers. Und dann habt ihr zumindest irgendwie so die JJ-Trilogie im Kurzdurchlauf.
Also ganz so sehe ich es nicht, weil ja auch 8 am Ende durchaus eine Wendung nimmt, die dann sozusagen sehr gut zum 9 passt. Luke, ich glaube, das können wir jetzt hier verraten, wer den Podcast hört, der wird Star Wars 8 zumindest gesehen haben. Entscheidet sich ja zum Schluss eben doch der Held zu sein. Zwar der Held mit Makel natürlich, aber jemand, der was gelernt hat als alter Mann noch und den Tag zu retten. Insofern gibt es da schon sozusagen eine Wendung hin zu 9. Und zu der Frage, warum JJ die nicht alle inszeniert hat, weil er nicht bescheuert ist. Also ich meine, zum einen ist es natürlich immer schönes Gehaltspoker, so wie er zu sagen, naja, nee, du, ich mach mal lieber nicht. Das hat er ja bei 7 gemacht und das hat er bei 9 dann wieder gemacht. Da war erst ein anderer Regisseur vorgesehen. Und zum anderen ist es einfach sau anstrengend.
Aber wenn du das jetzt erwähnst mit Lukes Opfer am Ende von 8, wie hat das 9 jetzt vernünftig aufgegriffen? Weil das ist zum Beispiel eine Sache, die mich am Anfang von 9 jetzt stört. Wir hatten dann Ende von 8 wirklich dieses wirklich sehr schöne Ende mit Lukes Opfer. Ich finde auch die ganze Schlacht auf Crait und dann halt, wenn er sich dann alleine der ersten Ordnung entgegenstellt, das gehört mit zum Besten, was ich je bei Star Wars gesehen habe. Und dann gibt es diesen wunderschönen Moment Hoffnung, wie schon am Anfang des Films. In der Schrift am Anfang geht es schon um Hoffnung und am Ende ist es da, die Hoffnung ist da, der Funken, der die Hoffnung entzündet, die Kinder, die plötzlich wieder sich die Geschichte von Luke Skywalker erzählen. Und das ist dann plötzlich am Anfang von 9, kriegt man erstmal gesagt, nee, es gibt keine Hoffnung. Es sind weiterhin nur die paar Leute des Widerstands, niemand in der ganzen Galaxie interessiert sich irgendwie dafür und was da jetzt passiert, sondern alle leben weiter in Furcht und Angst. Und das fand ich halt ein bisschen schade, dass es da nicht weiterging.
Das muss also ich... Oh, sorry, Tobi.
Erstmal Björn, das heißt Galaxis, nicht Galaxie.
Ja.
das war gerade ein extrem fieser Nerd-Kommentar.
Nein,
das
ist der Galaxy.
Ja, und jetzt zum weniger wichtigen. Also der Anschluss stimmt dahingehend nicht ganz, das ist richtig. Die Hoffnung ist am Ende von 8 da und am Anfang von 9 ist sie plötzlich wieder weg. Das hat mich auch etwas gestört. Da muss man aber verteidigend sagen, zum einen ist das einfach auch typisch Star Wars. Am Anfang von einem neuen Film ist immer alles wieder im Arsch. Das war im Grunde bei Das Imperium schlägt zurück schon so, ne? Also ich meine, Episode 4 endet mit einer großen Feier. Luke hat den Todesstern zerschrottet, es gibt Medaillen. Und zu Beginn von Episode 5 hocken die Rebellen auf so einem blöden Eisklumpen rum und das Imperium kommt an und überrollt sie, ne? Also das.
Jetzt ist ja zumindest auch ein bisschen Zeit vergangen zwischen Episode 8 und Episode 9, ist ja jetzt nicht wie bei 7 und 8, wo ja gefühlt 5 Minuten vergangen sind und dann geht's weiter, ne?
Nee, also ich finde auch, man kann das so machen und gerade bei 4 und 5 finde ich diesen Übergang auch schlüssig, weil bei 4 und 5 ist der Übergang halt ja auch wirklich, das Imperium hat jetzt einfach mit voller Macht zurückgeschlagen und gezeigt, wie stark es einfach ist und dass das halt bisher der Todesstern zwar zerstört wurde, aber dass in der großen Macht des Imperiums nur eine Delle ist. Während es aber hier für mich den Anschein hat, dass es von Abrams schon bewusst ein deutliches Distanzieren von 8 ist. Also Sebastian hat das vorhin ein bisschen angesprochen, mit auch diesen kleinen Seitenhieben, die es gibt. Ich sage jetzt mal Holdo-Moment als Beispiel. Und das hat für mich sehr stark sich so angefühlt, als wäre es rein zur Distanzierung von 8 nötig. Und es ist nicht jetzt schlüssig erzählt, warum sich niemand reagiert hat, warum diese ganze Hoffnung wieder da ist, warum niemand zur Hilfe ist.
Dazu muss ich auch sagen, und das ist jetzt auch kein Spoiler für den neuen Film, Rose Tico zum Beispiel, so ein Charakter, die hat in diesem Film einfach mal gar nichts zu tun. Sie rennt irgendwie gefühlt 2-3 Mal durchs Bild und das war's. Und wo ich auch so ein bisschen das Gefühl hatte, okay, man hat gemerkt, sie wurde halt als Charakter in Episode 8 auch nicht so stark aufgenommen. Also nehmen wir uns zurück mit ihr und gehen auch gar nicht weiter auf diese Story ein, die ja irgendwie angedeutet wurde, ist da was zwischen Finn und Rose oder nicht. Und das sind tatsächlich so Punkte, die ich da schwierig fand. Aber bevor wir uns jetzt darauf verzetteln, hier 8 und 9 zu vergleichen, ich gebe Tobi noch einmal das letzte Wort dazu und dann würde ich sagen, reden wir noch mal über den Film an sich.
Ja. Im wichtigsten Punkt von Star Wars 8 führt JJ das Ganze nämlich sehr, sehr interessant und logisch weiter, nämlich wenn es um die Beziehung geht von Rey und Kylo Ren. Das ist ja, ja. Das Herz von Star Wars 8, die Verbindung, die die beiden aufbauen über die Macht und die dieses Wechselspiel zwischen Anziehung und Ablehnung und so, was manche Fans auch dahin gebracht hat, da eine Romanze anklingen zu sehen, und ich finde das auch nachvollziehbar. Das ist der Teil, auf den JJ offenkundig Lust hatte und der in 9, ohne jetzt irgendwas zu spoilern, auch wieder eine sehr große Rolle spielt.
Ja, und das ist auch der Punkt, wo ich habe es ja am Anfang gesagt, es gibt ja Sachen, wo er dann 8 fortführt, wo er auch stark Ideen aus 8 dann einfach aufgreift. Muss man aber auch sagen, was Rian Johnson halt auch mit Rey und Kylo in Episode 8 gemacht hat, ist auch meiner Meinung nach schlicht großartig. Er hat es auch geschafft, was nach 7 viele bemängelt haben, dass Rey noch kein Profil hat. Ich finde, dass er ihren Episode 8 sehr gut im Profil verliehen hat und dass J.J. Abrams das jetzt auch in 9 nochmal weiter ausschärft. Ja. Und er hat sich auch sehr stark, und das ist auch einfach so, es ist ja auch sehr stark jetzt konzentriert wieder auf die 3 neuen Helden plus dann Kylo Ren auf der anderen Seite. Also es ist ja sehr stark auf diese 4 Figuren konzentriert, und das merkt man ja auch daran, dass die ganzen neuen Figuren, die dazukommen, die spielen im Wesentlichen keine Rolle.
Sie sind Wumpe, Björn, sie sind Wumpe.
Genau. Ja, aber sie haben halt, beide eine Funktion, also diese Sori und diese Janna, die haben aber jeweils eine Funktion, einem Hauptcharakter, also Poe und Finn, nochmal ein bisschen mehr Profil zu verleihen und ein bisschen cool auszusehen mit ihren jeweiligen Outfits. Das war's. Also
und das muss ich aber auch sagen, das finde ich ganz schön, dass Episode 9, und jetzt kommen wir dann mal so ein bisschen auf den Film an sich zu sprechen, dass der jetzt wirklich mal sich so ein bisschen mehr auf die neuen Charaktere auch konzentriert. Weil ich hatte immer so das Gefühl, 7 und 8 haben sehr auf diesen Nostalgiefaktor gesetzt. In Episode 7 hatten wir halt Han Solo, in Episode 8 war es halt Luke Skywalker. Und jetzt fehlt es halt so ein bisschen, dadurch, dass wir leider Gottes ja auch Carrie Fisher verloren haben, deren Story aber trotzdem, finde ich, gut in diesem Film noch weitererzählt wird. Aber jetzt endlich mal Luke, Rey und Finn und Rey zusammenzusehen, auch als Team zu arbeiten, das fand ich sehr, sehr stark, muss ich ganz ehrlich sagen, weil die ja auch eine gute Chemie hatten.
Eben, und das ist einer der Gründe, warum ich die erste Hälfte so mag. Die ist natürlich auch einfach deswegen stark, weil die drei butterweich zusammengehen. Ja. Also die Chemie ist da. Butterweich heißt nicht, dass es keinen Stress zwischen ihnen geben würde. Der ist auch da, und das macht es ja auch mit so spannend und so interessant und so lustig vor allem.
Also die Figurenmomente mag ich in der ersten Hälfte auch. Gerade auch das erstmalige im Zusammenspiel von Poe und Rey. Die haben ja wirklich, was man eigentlich ja gar nicht glaubt, in den ersten 2 Filmen ja nur ganz am Ende von 8 mal eine ganz kurze Szene zusammen gehabt, wo sie gesagt haben, hey, ich bin Poe, ich bin übrigens Rey. Ja, schön, ich habe schon was von dir gehört. Und dann ist der Film genau aus. Oder beziehungsweise es kommt dann nochmal die Szene mit den Jungen. Aber die haben ja jetzt wirklich das erste Mal gemeinsam Momente. Und das sind wirklich sehr wundervolle Szenen zwischen den beiden. Auch gerade, weil die natürlich extrem gegensätzlich sind, gerade wenn auch dann noch ein bisschen mehr über Poes Hintergrund rauskommt. Mhm. Das macht Spaß, aber das Ding ist, was mir in der ersten Hälfte wirklich sehr gestört hat, ist die ganze Erzählung drumherum, dass er sich zu wenig dann doch auf diese Figuren konzentriert, sondern wirklich diese ganze Schnitzeljagd erzählen muss. Sie müssen dahin, und im Endeffekt geht es darum, so einen blöden Kompass zu finden. Und,
da muss ich ganz ehrlich sagen, ich fand das cool. Ich fand, das war für mich so dieser Augenblick, wo ich dachte, okay, Star Wars, das ist jetzt so ein Abenteuerfilm. Ich musste die ganze Zeit so ein bisschen an Indiana Jones denken. Irgendwie so, wir laufen halt durch die Gegend, wir brauchen halt irgendeinen Kompass, damit wir den Imperator finden können, und jagen halt von einem Ort zum nächsten. Und das fand ich irgendwie toll, weil wir auch mal wieder verschiedene Orte gesehen haben, verschiedene Planeten. Das war für mich so wieder so dieses, so ein bisschen so dieses kindliche, abenteuerhafte, was ich bei Star Wars eigentlich immer gern gesehen habe.
Und weil JJ das einfach kann. Ja. JJ kann Achterbahnen inszenieren und völlig hektische Jagden, wo es im Grunde relativ egal ist, was die da genau wollen. Diese Schnitzeljagd zum Versteck des Imperators hin, was die da finden wollen, ob es jetzt irgendein Dolch ist oder ein Kompass oder was auch immer, ist echt egal. Es geht einfach nur darum, dass sie schnell von Punkt A nach Punkt B hetzen und irgendwelche wilden Hyperraumsprünge machen und sich dabei ein bisschen miteinander fetzen.
Ja, aber gerade dafür, dass es egal ist, da stimme ich zu und dass das so ist, wird extrem viel darum erzählt, was das alles zu tun hat da. Und das war mir persönlich einfach, also das hätte man um die Hälfte kürzen können, locker, und hätte sich wirklich auf diese Figurenmomente konzentrieren sollen.
Aber das fand ich halt einfach so, weil, wie du ja auch schon sagst, ne, es kommt ja dann so ein bisschen so dieser, klar, die Exposition für diesen Film ist halt wirklich schon sehr rasant. Aber ich persönlich fand's halt.
Kann man so sagen, ja. Wenn man völlig untertreiben möchte, kann man das so bezeichnen.
Das ist auch definitiv kein Spoiler, das kann man mal sagen. Also den Imperator zurückzubringen, indem im Eröffnungstext das zweite Wort Imperator ist oder das dritte Wort.
Ja. Aber auch das muss ich sagen, ich fand den Imperator, ich meine, es hieß ja, dann heißt ja jetzt irgendwie immer so, ja, das war schon immer der Plan und sowas alles, aber ich muss tatsächlich sagen, ohne dass wir jetzt hier auch zu viel darauf spoilern wollen, ich fand die Rolle des Imperators im Film, fand ich sehr, sehr gut. Also ich finde, es war auch genau das, was dieser Film so gebraucht hat, um wirklich da nochmal auch diesen Konflikt gerade zwischen Rey und Kylo Ren nochmal darzustellen.
Ja, und bei Star Wars bekommt man am Anfang immer irgendwas um die Ohren geklatscht. Also ja. Wir denken schon an den zuerst veröffentlichten, damals noch unter dem Titel Krieg der Sterne bekannten Star Wars Film, mittlerweile heißt er Episode 4, eine neue Hoffnung, wo man auch überhaupt nicht wusste, was das für eine Welt ist und wer dieser schwarze Mann ist, der da plötzlich durch die Tür des Schiffes hier hereinspaziert, kommt und so weiter und so fort. In Episode 5 sind die Rebellen dann auf einmal am Arsch. In Episode 6, zack, zweiter Todesstern ist da und jetzt halt, okay, übrigens, der Imperator ist zurück.
Ja, aber also für mich, also der Imperator ist für mich auch ein sehr guter Bösewicht, ist für mich auch der einzig logische Bösewicht und selbstverständliche Bösewicht. Also deswegen finde ich jetzt auch absolut kein Problem, dass da jetzt nicht noch mehr erklärt wurde, was es mit ihm auf sich hat. Ja. Weil also jetzt da irgendwie nochmal eine komplett neue Figur irgendwie einzuführen und du brauchst ja nun mal einen Bösewicht und das halt Kylo Ren nicht der alleinige Überbösewicht sein wird, das deutete sich schon früh an, weil es ja gerade darum geht, dass seine Figur so zwiegespalten ist und damit wird ja auch ein Vader-Thema wieder aufgegriffen. Und da fand ich dann auch den Imperator als selbstverständlichen und bestmöglichen Bösewicht und das haben sie auch gut eingebaut und wie gesagt, da will ich jetzt nicht innerlich drauf eingehen wegen Spoilern, gerade die zweite Hälfte, wenn er dann natürlich auch größere Präsenz noch hat und eine wichtige Rolle spielt, finde ich da ja auch sehr, sehr stark.
Du hast ihn schon angesprochen, Kylo Ren. Wie fandet ihr denn Kylo Ren in diesem Film, Tobi?
Großartig wie immer. Ich bin ein Fan von Adam Driver. Ich habe selber erst gemerkt, auch durch seine anderen Filme, die er gemacht hat, irgendwann, dass das mein Lieblingsschauspieler ist. ich kenne ihn seit der Serie Girls und Star Wars ist sicherlich dann seine sozusagen größte Rolle gewesen. Er schafft das, was Hayden Christensen nicht geschafft hat. Ja. Sie stellen beide so eine zerrissene Figur da, aber bei Hayden Christensen wirkt eben sein Anakin wie so ein Bengel und der Kylo von Adam Driver, der wirkt halt wirklich wie ein hin und her gerissener junger Mann. Und das hat er von 7 an klasse gemacht und führt das jetzt genauso gut zum Schluss.
Ja, also die Figur ist super, Adam Driver ist super, hat auch den Vorteil, das war so bei 7 noch so ein bisschen, hat es daran gekrankt, dass er bei 7 noch mit seiner Maske halt sehr, sehr limitiert war als Schauspieler. Seit er jetzt die immer weniger auf hat, kann er da auch einfach mehr zeigen und also ich glaube, dass vom reinen Mienenspiel ist Adam Driver momentan einer der besten Schauspieler in ganz Hollywood und das kann er halt in so einem Film dann mit so einer Figur wirklich super verkörpern und ja, und das Zusammenspiel auch mit Daisy Ridley als Rey, die ich auch bis, also Daisy Ridley ist das meiner Meinung nach auch ihr stärkster Film von den dreien.
Absolut, absolut.
Und auch von allem anderen, was sie sonst gemacht hat.
War ja nicht so viel.
Ja. Und sie haben, die haben großartige Momente zusammen und zwar in vielerlei Hinsichten. Das hat auch schon in 8 angefangen mit den Faustmomenten. Und auch ich finde, die Action ist mit den beiden ist so gut wie bisher noch nicht. Also dieses große Lichtschwertduell, das ja schon in allen Trailern auch zu sehen war, deswegen glaube ich, verrät man da nicht so viel im Regen. Das ist mal ein richtig gut inszeniertes Duell, wenn man da auch dran denkt, wie da so bei den alten Teilen, die Reihenkämpfe da manchmal inszeniert waren, macht das auch richtig Laune und
muss
ist gut
ich auch gemacht. Sagen. Also Adam Driver hat mir auch in diesem Film sehr, sehr gut gefallen. Ich fand ihn, glaube ich, sogar mit am besten von allen so in diesem Film. Aber was du auch schon sagst, Daisy Ridley, sie hatte ja seit Episode 7 mit ihrer Rey immer so dieses Problem, so dass alle immer sie so als sie mit diesem blöden Begriff Mary Sue irgendwie bezeichnet haben. So, ne, warum kann sie denn irgendwie alles? Warum ist das denn so?
Hättet ihr mal gewartet bis zum neuen Film, ja, bevor ihr euch online darüber ausgetrotzt habt?
Tatsächlich ist auch das, finde ich, jetzt in Episode 9 von JJ so ein bisschen der Versuch, das so im Nachhinein zu klären.
Wobei ich sagen muss, fand diese Diskussion und finde sie auch immer noch lächerlich in einer Filmreihe, in der es darum geht, dass es eine mysteriöse Macht gibt und es irgendwelche Auserwählten gibt, die über besonders viel dieser Macht verfügen. Und da wurde vorher auch nicht angezweifelt, warum ein Luke Skywalker einfach so viel weiter ist als alle anderen und halt seinen Lehrer Obi-Wan ruckzuck in Schatten stellt. Und dann wird es bei ihr plötzlich gesagt, nein, dass sie jetzt nochmal scheinbar mehr kann oder schneller lernt, was ich übrigens gar nicht so gesehen habe. Da ist es jetzt plötzlich Kritik.
Ich zitiere auch nur das Internet. Ja. Also ich fand es auch, es hat mich auch nie gestört, weil am Ende reden wir ja auch immer noch von was Fantasy ist.
Es ist Fantasy,
und,
ja.
Trotz allem finde ich, was JJ jetzt hier in Episode 9 mit ihr macht, finde ich, sollte zumindest all diese Nörgler zu dem Thema vielleicht ein bisschen ruhig stellen.
Naja, mal gucken, ne?
Ja, okay, gut, Nörgler wird es immer geben, aber das wissen wir ja bei Star Wars. Ja,
wir sehen das dann in den nächsten Wochen auf filmstarts.de und in unserer Kommentarspalte.
Es wird nicht so sein, dass jetzt plötzlich alle, die 8 nicht mochten, zurückkommen und sagen, oh, jetzt ist doch alles, was Disney damit angefangen hat, mit der Trilogie großartig. Das glaube ich nicht. Aber wenn wir auf die neuen Figuren kommen, dann würde ich gerne auch ganz kurz noch über Finn sprechen, weil das ist persönlich so ein bisschen der einzige, wo ich sage, da wurde ein Potenzial verschenkt, und zwar über alle 3 Filme. Und da wurde in 7 ein bisschen mehr versprochen, als wir jetzt gesehen haben. In 9 wird es jetzt nochmal ein bisschen angeteasert, weil natürlich ist seine Vergangenheit hier als kleines Kind entführt, zum Sturmtruppler aufgezogen, Gehirnwäsche unterzogen, dann sich da irgendwie losgesagt und das auch ohne viel spoilern zu wollen. Wir sehen jetzt in 9 dazu nochmal ein bisschen was, aber leider bleibt er so ein bisschen in diesem großen Konflikt zwischen den anderen Hauptfiguren dann doch ein bisschen auf der Strecke. Das finde ich schade. Ich weiß auch nicht, wie man es hätte besser erzählen können, weil einfach der Raum nicht da war. Da hätten alle 3 Filme nochmal 20 Minuten länger sein müssen. Aber das ist so ein bisschen, wenn wir bei den Figuren sind, so mein Kritikpunkt, dass Finn leider nicht ganz so das Profil bekommen hat wie die anderen. Bei Poe macht es nicht so viel, weil der hat einfach so der bisschen grauschattierte Draufgänger ist.
Und der hatte ja in Star Wars 8.
Der hat genau seine Entwicklung.
Seinen Film im Grunde.
Ja.
Wenn wir jetzt von den neuen Figuren sprechen, lasst uns vielleicht wirklich so spoilerfrei wie möglich nochmal über die alten sprechen, weil letztendlich ist Episode 9 ja das große Ende der Skywalker-Saga. Gut, wir wissen, Luke ist am Ende von Episode 8 von uns gegangen. Eins mit der Macht geworden.
In einer übrigens wunderbaren Szene vor dem Sonnenuntergang der Zwillinge.
Leia lebte noch. Und Han, von dem mussten wir uns ja schon in Episode 7 verabschieden. Der große Neuzugang war jetzt, Neuzugang war jetzt quasi Billy Dee Williams als Lando. Wie fandet ihr so den Umgang jetzt quasi nochmal so ein bisschen auch mit der Nostalgie von Star Wars, also sprich so mit den alten Charakteren?
Ja, was sollte man machen, ne? Also Billy Dee Williams ist halt leider uralt. Das heißt, der kann auch einfach sich nicht mehr besonders gut bewegen. Wer die Fan-Conventions von Star Wars kennt, der weiß, dass er immer mit einem Stock auf die Bühne geht. Das heißt, er ist dadurch eingeschränkt. Und Carrie Fisher ist tot seit 2016. Das heißt, es war einfach nicht besonders viel zu machen mit diesen Figuren. Und ich glaube, angesichts dieser extremen Limitierung hat J.J. Abrams noch das Beste rausgeholt.
Absolut, finde ich auch.
Also, ja.
Es ist so auch nicht so irgendwie, dass es jetzt zu viel wurde oder so, weil ging halt einfach auch nicht. Aber ich finde gerade so Lando war super irgendwie in Szene gesetzt. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Und ich fand es einfach wirklich schön, so wenn auf diese Charaktere eingegangen wurde, dann auch wirklich in so einem Ton, wo du sagst, ja, okay, das ist jetzt wirklich so die Verabschiedung von diesen Charakteren und wir freuen uns darüber.
Ja, es tut natürlich ein bisschen weh, weil man teilweise merkt man einfach, was sie vielleicht noch mit Carrie Fisher gemacht hätten, ja, wenn sie die Möglichkeit gehabt hätten oder es hätten machen wollen. Also sie hätten ja sicher auch mit Computer tricksen können. Zum Glück, ja, ich sage auch, zum Glück haben sie es nicht gemacht. Also sie haben sich dafür entschieden. Das ist, glaube ich, der bessere Weg. Es ist natürlich ein bisschen schade, weil man halt einfach zwischendurch spürt, da hätte jetzt noch diese Szene irgendwie kommen sollen oder die Szene hätte leicht anders ablaufen sollen, aber in der Limitierung finde ich das gut. Also Carrie Fisher hat auch durchaus eine größere Rolle. Man sieht relativ genau, aus welchen 7 Outtakes sie das gemacht hat, wenn man die Filme gut kennt. Aber das haben sie auch gut hinbekommen. Und Lando ist halt ein nettes Fanbonbon. Ja. Das ist halt, da freuen sich die Fans, aber es ist jetzt keine tragende Rolle.
So, Björn hat es vorhin schon mal angesprochen, die Lichtschwertkämpfe sind großartig. So allgemein zum Thema Action, wie fandet ihr so, ich finde Episode 9 hat eine der besten Weltraumschlachten geliefert, die wir in der neuen Trilogie hatten. Seht ihr das ähnlich oder?
Naja, also ich muss den halt auch noch mal gucken. Ne? Es ist ja so, dass so ein Star-Wars-Film gerade für Fans an einem vorbeirauscht und man bombardiert wird mit Eindrücken. Und es ist irgendwie so ein bisschen wie, wenn man das erste Mal jemanden küsst, den man sehr gerne hat. Macht irgendwie Spaß, aber man weiß danach nicht so ganz genau, was man da eigentlich gemacht hat. Und so ging es mir jetzt bei dem Film auch. Das heißt, ich will ja jetzt noch kein abschließendes Urteil irgendwie hinsichtlich irgendwelcher Vergleiche fällen. Ich muss sagen, meine liebste Actionsequenz aus der neuen Trilogie wird wahrscheinlich bleiben die Schlacht von Crait auf dem Salzplaneten von Star Wars 8, die vor allem visuell brillant ist, mit dem simplen Einfall, dass man den Planeten bluten lässt. Man sieht diese roten Salz, also diese roten Wolken aufplatzen unter der Salzoberfläche. Ich habe in Episode 9 keinen einzigen Moment gesehen, der da rankommen würde.
Also ich glaube, und das sollten sogar die größten Star Wars 8 Gegner eigentlich anerkennen können, dass vom rein visuellen Rian Johnson auch der viel, viel bessere Regisseur ist. Und was er da für Einzelbilder, also wenn man wirklich nur die Bilder nimmt, kreiert, das war sensationell. Da gibt es in Star Wars 9 keine vergleichbaren Szenen. Aber ich stimme auch zu, dass die Schlacht selbst, wenn man jetzt das komplette Paket nimmt, erzählerisch und alles, sensationell sind, gerade auch das Finale. Und ich denke, es ist auch kein so großer Spoiler, wenn man verrät, dass es bei Star Wars 9 am Ende eine große Schlacht gibt, wie es bei fast jedem Star Wars Film, und dass diese Schlachten auch, wie auch bei jedem Star Wars Film, an mehreren Fronten ablaufen und wie das ineinander gebracht wurde, wie hier zwischen rasanter Action, Spannung, aber auch, und das ist extrem wichtig bei so großen Actionfesten, dass du immer wieder ruhige Momente zwischendrin hast, weil wenn du nur Action, Action, Action für 20 Minuten hast, dann kann das noch so toll inszeniert sein, dann wirst du irgendwann erschlagen davon
und bist ermüdet. Siehe Michael Bay.
wie Abrams da auch die ruhigen Momente findet, das finde ich großartig, also das hat auch richtig Spaß gemacht.
Ja, gerade auch diese ruhigen Momente, also ich gestehe ein, dass dieser Film ist, glaube ich, der Star Wars Film, bei dem ich am meisten geheult habe, weil es einfach wirklich, auch wenn er ruhige Momente hat, dann sind es auch wirklich sehr schöne Momente. Und wenn er emotionale Momente hat, finde ich, gut, ich weiß aus Björns Kritik, dass er die emotionalen Momente am Anfang nicht, da hätte man vielleicht für Björn mehr machen können, aber gerade in der zweiten Hälfte, wenn da die emotionalen Momente kommen, dann treffen die dich auch wirklich extrem.
Ja. Also ich muss sagen, ich hatte am Ende des Films auch, also ich habe auch geweint, ich hatte Gänsehaut, also das hat er da emotional auch voll geliefert, was mich sehr gefreut hat, weil auch gerade Abrams das kann. Das hat er in der Vergangenheit schon bewiesen. Aber ich das Gefühl habe, dass er es manchmal nicht will, sondern weil es ihm dann doch eher diese technische Perfektion eher in den Vordergrund stellt. Und gerade bei der ersten Hälfte, wie du es schon gesagt hast, habe ich nämlich noch das Gefühl, er lässt die Emotionen nicht zu. Da gibt es eigentlich Momente, die dafür geschaffen werden, wirklich uns schon mitzunehmen, wo es dann aber einfach halt weitergehen muss. Und ja, aber da wie das am Ende gemacht hat, war super. Und auch wenn das jetzt, auch das ist kein großer Spoiler, weil ich nicht inhaltlich drauf eingehe, die allerletzte Szene des Films hat auch, also das hat auch für absolute Gänsehaut besorgt. Weil es ist ein wunderschöner Schluss und kein besserer Schluss hätte ich mir für Star Wars, kann ich mir für Star Wars 9 Teile vorstellen.
Die Frage geht an den Mann im Jedi-Mantel. wie viele Tränchen sind da geflossen?
Leider keine einzige. Ich muss
das.
Was
ist da los?
Ich muss das so hart sagen. Vielleicht lag es einfach daran, dass ich durch diese rasante erste Hälfte ein bisschen müde war oder so. Und es stimmt auch, gerade in der ersten Hälfte sind die emotionalen Momente so schnell vorbei, dass sie im Grunde nicht richtig wirken können. Ich denke da an einen im Besonderen, den ich natürlich nicht spoilere, weil wir in diesem Podcast nicht spoilern. Aber dennoch, ich glaube, dass das bei einer nächsten Sichtung, und die steht ja schon heute Abend an, dann auch bei mir deutlich, deutlich besser sozusagen ans Herz gehen wird. Ich hatte ja die Handlung komplett vorher gelesen. Die wurde geleakt und
unglaublich. Sowas ignoriere ich komplett.
Ja, ich hätte es auch ignoriert, wenn ich nicht arbeitsbedingt halt der Depp gewesen wäre, der das lesen musste. Und unter anderem die letzte Szene, die ihr so stark findet, und da stimme ich euch auch zu, wurde exakt so schon beschrieben. Und ich habe mir bereits auf dem Papier gedacht, dass das ein wunderbarer Abschluss ist. Aber auf dem Papier ist immer das eine, im Film ist das andere. Und ja, JJ hat das genau in die richtigen Bilder gekleidet, dieses Ende. Und ich bin mir sicher, dass ich heute Abend dann da auch mehr fühlen werde.
Sehr gut. So, dann würde ich sagen, bringen wir das hier zu einem Abschluss. Jetzt vielleicht nochmal letzte Worte. Björn, was hast du dem Film gegeben und vielleicht so dein abschließendes Fazit zu all dem?
3,5 Sterne kann man ja auch auf filmstarts.de nachlesen. Und es ist ein würdiges Ende, ist nicht auf dem Niveau der ersten beiden Teile dieser neuen Trilogie, aber ein absolut passender Abschluss für neuen Star Wars Filme.
Tobi, deine Wertung und dein Abschluss?
4 Sterne, schwächster Film der Sequel-Trilogie, aber Mordspaß, weil die Energie drin ist, die ich mir seit dem ersten Star Trek-Film von J.J. Abrams gewünscht habe.
Boah, und jetzt komme ich und ich sage 4,5 Sterne. Ich muss tatsächlich, also für mich ist es tatsächlich für mich ist es der beste Film der neuen Trilogie. Ich hatte am meisten Spaß mit diesem Film, ich hatte am meisten so diese Emotionen und all das. Ich fand, es war ein toller Abenteuerfilm, es ist ein toller Actionfilm, es ist ein toller Star Wars Film, der auch viel nochmal so dieses ganze Thema Gut gegen Böse, Dunkel gegen Hell irgendwie aufgreift. Das fand ich alles sehr, sehr toll. Also, aber ich stimme euch beiden zu, es ist ein perfekter, wunderschöner Abschluss der ganzen Skywalker-Saga. Und ja, damit haben wir den Abschluss für diesen Teil hier auch fertig. Das war unsere Meinung zu Star Wars Episode 9. Und bleibt dran, weil in Teil 2 werden wir darüber reden, wie es mit Star Wars weitergeht. So, willkommen zurück zu Teil 2 unseres großen Star Wars Talks. Jetzt wollen wir mal, nachdem wir über Episode 9 gesprochen haben, ein wenig über die Zukunft von Star Wars sprechen, weil Episode 9 ist ja der Abschluss der Skywalker-Saga, bedeutet ja aber nicht das endgültige Ende von Star Wars. Tobi, was glaubst du, wie wird es weitergehen?
Ja, die Marketingkampagne lässt uns vielleicht ein bisschen was anderes glauben. Ich denke, dass da ganz bewusst irgendwie eben auf Finale natürlich gesetzt wird und dass dann auch ein paar Leute glauben, oh, warte mal, da kommt dann vielleicht gar nichts mehr. Aber wer genau liest und hört, was die Beteiligten, Regisseur und so weiter zum Film sagen, der hört eben auch immer diese Betonung, Ende der Skywalker-Saga, heißt nicht, dass nichts mehr kommt. Es sind sogar schon Termine angesetzt. 2022 soll der nächste kommen, welcher auch immer es wird.
Genau, ja, es gab ja mehrere Ankündigungen, was so neue Trilogien anging. Eine, die wir jetzt definitiv streichen können aus unseren Listen, ist die von den Game of Thrones-Machern Benioff und Weiss. Björn, warum ist das gestrichen worden? Was kannst du uns dazu sagen?
Ja, es ist ein vielfältiges Gründe-Potpourri. Also der offizielle Grund ist, die sind so mit ihrem Netflix-Deal, den sie abgeschlossen haben, exklusiven Deal, mit dem sie für sehr, 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 sehr viel Geld Filme und Serien exklusiv für Netflix entwickeln, dass sie da so mit beschäftigt sind, dass sie keine Zeit mehr haben. Das stimmt wohl nicht ganz, weil sie noch andere Sachen auch nebenher machen, dass das der einzige Grund ist. Es hat wohl auch inhaltlich scheinbar nicht unbedingt gepasst und man war da vielleicht auch, ist bei Kathleen Kennedy, ist ja auch gerne vorsichtig, wenn es negative Reaktionen gibt, wie auf das Staffelfinale von Game of Thrones, dass man dann sagt, vielleicht hat man sich da nicht doch nicht die geeigneten Leute rangeholt, um denen gleich eine ganze Trilogie anzuvertrauen, die auch jetzt als Autoren, Benioff gerade zwar schon, aber noch nicht so die Erfahrung, große Kinoerfahrung haben. Und gerade wenn sie vielleicht auch noch als Regisseure vorgesehen waren, da kann ich das dann schon verstehen, dass man da lieber sehr, sehr früh wieder Abstand nimmt, wo noch nicht viel Geld ausgegeben wurde, als dann in 3 Jahren plötzlich mit einem Projekt dazustehen, an das man nicht glaubt.
Obwohl ja, ich sage, schon mal anders, ne? Wir erinnern uns an den Han Solo-Film.
Oh ja.
Da haben die beiden Regisseure schon eine ganze Weile gedreht. Also sie hatten einen Großteil des Films im Kasten. Und dann fiel die Entscheidung, ah nee Leute, das machen wir mal doch anders und zwar mit einem neuen Regisseur und nicht mehr mit euch.
Ja, Ron Howard durfte ja irgendwie gefühlt den ganzen Film nochmal neu drehen. Aber bei dem Benioff und Weiss Projekt, zumindest fand ich die Ankündigung interessant, dass sie irgendwie so ganz weit in der Vergangenheit zurückgehen wollten, um halt so die Anfänge des Jedi-Ordens irgendwie zu beleuchten. Und das fand ich dann schon wieder interessant, weil das zumindest auch so deren Metier mehr gewesen wäre, weil es so ein bisschen so in diese Mittelalterschiene vielleicht auch geht.
Ja, wobei es auch nicht im Final bestätigt wurde, klar, dass es wirklich die Idee war. Das ist das, was es sehr gut möglich, dass es das war. Wir wissen es nicht. Es hätte alles werden können. Es ist ja nicht mal irgendwie ein Treatment geschrieben worden, scheinbar, für das Ding. Also.
Wie seht ihr denn die Chancen für Rian Johnson? Da hieß es ja auch immer, er bekommt irgendwie die Möglichkeit, noch seine eigene Trilogie oder zumindest irgendwie seinen eigenen Film zu machen. Tobi grinst schon verschmitzt.
Ich mag Rian Johnson und deswegen tut es mir sehr leid, was ich jetzt sage. Aber sagen wir mal so, die Chancen waren mal relativ hoch und sind aktuell gering. Er wurde verpflichtet, bevor Star Wars 8 in die Kinos kam, für dieses neue Projekt. Also er sollte eine ganze Trilogie entwerfen, wo er dann wahrscheinlich den ersten Film auch selber inszeniert hätte. Aber dann kam halt Star Wars 8 und hat teils harsche Reaktionen geerntet. Und seitdem hört man nichts Substanzielles mehr zu diesem Projekt. Weder von ihm, er redet da immer nur so ein bisschen drumherum, wenn er gefragt wird, noch von Lucasfilm selbst. Ich würde das gerne sehen, was er da machen würde.
Ja.
Einfach, weil ich großer Freund davon bin, wie toll er in Star Wars 8 die Star Wars-Geschichte erzählt hat, mit eigenem Dreh, sehr, sehr sensibel, toll inszeniert, aber dennoch im Kern als Star Wars-Film. Nur Stand jetzt habe ich sehr, sehr geringe Hoffnungen, dass das passieren wird.
Ich habe jetzt letztens gelesen, dass Kathleen Kennedy ja wohl auch gesagt hat, naja, wir wollen mit der Star-Wars-Tradition des Drei-Akters quasi so ein bisschen brechen. Also wahrscheinlich kriegen wir eh nicht mehr irgendwie Trilogien, sondern vielleicht wirklich mehr so Einzelfilme. Vielleicht besteht da ja zumindest noch die Hoffnung, dass Rian Johnson dann noch irgendwie einen bekommt.
Es war bei Johnson ja auch nie so 100% sicher, ob es wirklich eine Trilogie dann wird. Ich glaube persönlich, da muss ich aber Tobias zustimmen, dass es eher unwahrscheinlich momentan ist. Ich könnte mir auch vorstellen, dass er vielleicht gar keine Lust mehr hat, gerade wenn er auch selbst mal Star Wars 9 dann gesehen hat. ich kann mir aber andererseits auch genauso gut vorstellen, dass wenn er wirklich ein sensationelles Drehbuch einfach hinschreibt und das den bei Lucasfilm hinlegt und sagt, das ist ein Star Wars Film, komplett standalone und das ist cool und das kann ich für so und so viel Geld machen, dass sie sagen, wow, ja, machen wir. Aber die Frage ist, ob er dafür noch die Energie und Lust hat oder sich anderen Projekten widmet und ja, ob es dazu überhaupt kommt.
Wie haltet ihr denn wie hoch haltet ihr die Chance, dass jetzt von den neuen Charakteren, also sprich Rey, Finn, Poe, dass da irgendwie die Story weitererzählt wird? Weil letztendlich würde sich das ja auch irgendwo anbieten, zu sagen, okay, wir zeigen jetzt, wie, keine Ahnung, Rey die Jedi wieder irgendwie aufbaut oder dass sie irgendwie andere Abenteuer leben, weil ich meine, gibt's ja auch 1000 Comics und Bücher und sowas alles.
Wir wollen jetzt nicht spoilern, ob einer von denen überhaupt überlebt oder wer von denen überlebt. Deswegen halte ich das ganz allgemein. Ich glaube erstmal nicht dran, dass im Kino mit einer der Figuren in absehbarer Zeit was passiert. Ich kann mir vorstellen, dass es irgendwie Nebenmaterialien gibt, dass es irgendwie Bücher oder Comics gibt, die dann vielleicht aber auch eher Hintergrundgeschichte beleuchten. Also ich könnte mir so ein Poe-Prequel als Comic oder als Buch oder irgendwie vorstellen.
So eine schöne Alliteration.
Ja.
Das Pro-Buch?
Das Pro. eher in die Richtung, glaube ich. Mhm. Aber ich denke, gehe fest davon aus, dass man im Kino diese Figuren für absehbare Zeit erstmal ruhen lässt. Ob dann vielleicht irgendwann in vielen Jahren jemand mit einer neuen Idee kommt, die dann sie so zurückbringt, wie Harrison Ford, Mark Hamill und Carrie Fisher jetzt zurückgebracht wurden, kann dann sein. Das will ich nicht ausschließen.
Ja, es ist ein bisschen fies, dass wir uns jetzt hier im Podcast festlegen müssen, weil sowas auch immer ganz schnell hinfällig sein kann, was man dann öffentlich einschätzt zu irgendwelchen Wahrscheinlichkeiten und so. Ich sehe das wie Björn, was die neuen Helden angeht. Und in Zukunft, ich meine, ich glaube nicht, dass Rey, Finn und Poe den Stand haben werden, den Han, Luke und Leia
absolut
hatten.
Absolut, ja, das ist absolut, sehe ich genauso.
Ne? Was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass bei Lucasfilm wild rum überlegt wird und wahrscheinlich noch nichts wirklich feststeht. Es gab mal einen Plan.
Ja, ein paar Sachen stehen ja schon fest. Die sind halt nicht auf der großen Kinoleinwand, sondern die sind halt auf den anderen.
Da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen.
Ja, Björn war wieder ein bisschen
fix. Björn ist ein bisschen vorschnell, weil einen Namen habe ich noch auf meiner Liste, der im ganzen Zusammenhang mit Star Wars und Star Wars Kino irgendwie erwähnt wurde. Kevin Feige hieß es letztens ja auch irgendwie. Kevin Feige könnte vielleicht irgendwie einen Star Wars Film produzieren oder in irgendeiner Form jetzt auch mit Star Wars zu tun haben. Wie steht ihr zu der Meldung?
Also,
wer
ist schneller, Björn?
Ja, das halte ich für momentan die wahrscheinlichste Variante. Ich glaube, das ist der Film, der als nächstes kommen wird. Stand jetzt, weil es kann sich immer viel ändern. Da gehe ich davon aus, dass der eine Idee hat, die bei den Lucasfilm-Verantwortlichen, also in allen voran Kathleen Kennedy und bei den Disney-Chefs auf Begeisterung stieß, dass diese Idee wahrscheinlich schon auch einigermaßen konkret ist. Und da würde ich tippen, dass in der jetzt nach Star Wars 9 Zeit, jetzt will man wirklich die volle Konzentration da erstmal drauf liegen und dann die nächsten Monate, aber dass wir dann im Frühjahr da ein bisschen was zu hören, dass da vielleicht ein Drehbuchautor angeheuert wird, der dann das wirklich in ein Drehbuch gießt und sowas die Runde macht. Also deswegen glaube ich schon, dass da die Chancen gut sind, auch gerade weil Feige momentan so eine Stellung hat, dass es bei ihm definitiv nicht passieren wird, dass Kathleen Kennedy sagt, das ist doch nichts, wir trennen uns, sondern wenn das Projekt nichts wird, dann liegt es einzig und allein daran, dass er sagt, ich schaffe das nicht neben meinen ganzen Marvel-Aufgaben.
Also erstmal, ich glaube, Kathleen Kennedy trennt sich von jedem, nach den Herren, die sie schon alles losgeworden ist. Und der zweite Punkt ist, ich bin ein bisschen traurig, dass Björn meine Artikel nicht gelesen hat aus der vergangenen Zeit.
Ich habe bewusst keine Star Wars-Artikel seit Wochen gelesen.
Denn wenn er es gemacht hätte, dann hätte er auch die Interview-Äußerung von Kathleen Kennedy gelesen, wo sie meinte, ja, es gab dieses Treffen mit Kevin Feige, aber das waren super frühe Gespräche und wir sollen in den nächsten Jahren mit nichts in die Richtung rechnen. So, jetzt kann es natürlich trotzdem sein, dass das alles sich wieder anders herausstellt. Wir wissen, super viel ist in Bewegung, aber zumindest ausgehend von der jüngsten Äußerung Kathleen Kennedys ist erstmal nicht mit diesem Kevin Feige-Film zurück.
Ja, aber sie haben ja den konkreten Termin. Und es ist klar, sie haben in der Vergangenheit schon andere Termine verschoben. Aber wenn sie diesen konkreten Termin haben, scheinen sie selbstbewusst genug zu sein, dass sie momentan denken, dass sie was zu diesem Projekt machen. Und klar, es kann noch irgendwas ganz im Geheimen lauern, von dem noch niemand was hat. Aber ich glaube, dass diese Kathleen Kennedy-Äußerung mehr ein Ablenken davon ist, bitte konzentriert euch alle jetzt auf Star Wars 9. Das ist das, was für uns zählt. Damit müssen wir jetzt erstmal nochmal richtig viel Geld verdienen. Das muss ein riesen mega Erfolg werden. Und sprecht nicht über was in der Zukunft ist, was über andere Projekte ist. Und dann wird es, glaube ich, wenn man dann mal schaut, was im März und April für Äußerungen kommen, die werden dann vielleicht schon ganz anders klingen.
Na, ich glaube, es wird halt erstmal wirklich viel davon abhängen, wie Episode 9 jetzt in den Kinos läuft, wie da angenommen wird, ob die Fans jetzt zufrieden sind oder nicht. Damit irgendwer bei Lucasfilm, bei Disney sagen kann, okay, so geht's jetzt weiter. Aber Björn hat es ja schon kurz vorweggenommen, während es auf der großen Leinwand ja noch recht schwammig aussieht, haben wir schon konkretere Pläne fürs Heimkino. Disney Plus wird ja auch 2020 endlich mal hier in Deutschland und eigentlich im Rest der Welt starten. Da läuft ja jetzt schon seit einiger Zeit die The Mandalorian-Serie von Jon Favreau. Und der Name wird ja auch heiß gehandelt, gerade im Serienbereich. Meine Frage an meine Gäste, habt ihr was von der Serie schon gesehen? Hust, hust.
Ja, ich habe schon mal reingeschaut. Also ich habe noch nicht alles geschaut, aber ja, ein bisschen was habe ich schon geschaut.
Tobi, da muss ich eigentlich nicht fragen, weil der guckt es auf jeden Fall.
Das ist mein verdammter Job.
Genau.
Was soll ich machen?
Aber wie steht ihr dazu, dass Jon Favreau jetzt quasi so im Serienbereich vielleicht irgendwie da den Hut aufbekommt und da sich ein bisschen mehr drum kümmern wird, dass Star Wars auf Disney Plus weiterlebt?
Ich weiß gar nicht, ob er das im Serienbereich machen wird. Also es sind ja schon Projekte angekündigt, abgesehen von Mandalorian, also weitere Star Wars Serien mit Schauspielern für Disney Plus. Obi-Wan kommt auf jeden Fall
mit Ewan McGregor, das finde ich, das macht das Ganze schon wieder sehr reizvoll.
Der jahrelang gelogen hat, als er gefragt wurde, wie denn jetzt eigentlich der Stand von seinem Obi-Wan-Film, der es mal werden sollte, ist. Und immer gesagt hat, ich weiß nichts, ich habe nicht mit ihm gesprochen, aber ich würde gerne. Das war über Jahre seine Standardantwort. Obwohl er schon was wusste. Also die kommt auf jeden Fall, die Obi-Wan-Serie. Und dann noch eine Prequel-Serie zu dem Spin-off Rogue One. Ne? Und ich glaube, dass die Involvierung des Mandalorian-Machers vielleicht sich sogar auf die Filme erstrecken wird. Also ich glaube, die anderen Serienprojekte laufen für sich. Die zweite Staffel Mandalorian kommt in jedem Fall.
Die ist ja auch schon bestätigt worden.
Genau, und ja. Die ist auch schon, ich weiß nicht, ob sie jetzt schon abgedreht ist, aber auf jeden Fall haben sie bereits was dazu gedreht. Und es könnte sein, dass der gute Mann Jon Favreau dann im Filmbereich mehr zu melden bekommt, wenn Kathleen Kennedy sich nach dem jetzt ja dann sehr erfolgreichen Skywalker-Abschlussprojekt vielleicht verabschieden wird.
Aber meinst du wirklich, also glaubst du wirklich, dass Favreau dann also ich kann mir vorstellen, dass Favreau einen Kinofilm anvertraut bekommt, weil Mandalorian gut ankommt und wie die Zahlen sind, wird man ja erst sehen, wenn das Ding weltweit gestartet ist, beziehungsweise die sieht dann halt nur Disney. Aber also ich glaube nicht, dass er in eine Rolle reinschlüpfen wird, die irgendwie auf dem Niveau Kathleen Kennedy ist, sondern das ist halt ein Macher, der macht dann halt einen Film oder betreut eine Serie. Aber ob man ihm die ganze Verantwortung fürs Universum übertragen wird, das würde ich
sehr bezweifeln. Vielleicht nicht fürs Universum, aber vielleicht für die Serien irgendwie so als Ober-Showrunner irgendwie.
Also ich weiß nicht, ob er das überhaupt noch machen will, weil also so wie ich schon Favreau einschätze, ist das auch jemand, der gerne sehr, sehr viel verschiedene Dinge macht. Ob es eine Kochshow auf Netflix ist oder ob es halt auch die ganzen anderen Kinofilme ist und auch seine Schauspielerei. Also man muss ja auch daran erinnern, dass er immer noch Schauspieler ist. Und deswegen glaube ich persönlich nicht, dass er sich so stark an ein Universum binden will. Klar, wenn der eine gute Idee hat für einen Kinofilm, wenn sie noch fragen, hey Mandalorian,
Baby Yoda können wir ist das Star Wars Story.
Können wir irgendwie im Kino vielleicht noch weiter ausbauen oder so, dann kann ich mir das vorstellen, aber ich glaube, dass es hier einfach der Fall ist, der hat eine gute Idee gehabt, man kennt sich bei Disney, auch Kathleen Kennedy und er kennen sich schon sehr lange, haben da früher auch schon zusammengearbeitet, gerade auch bei den Anfängen von Jon Favreau, der kommt ja auch aus diesem ganzen Dunstkreis, den es darum gibt, mit Steven Spielberg und so weiter, und da hat man wirklich gesagt, wir arbeiten für das Projekt zusammen. Und es ist ja schon so, dass Favreau auch Mandalorian auch nicht ganz alleine gemacht hat und auch nicht immer Regie führt, sondern ganz im Gegenteil. Was ja auch ganz logisch ist, weil er hat König der Löwen gemacht im ähnlichen Zeitraum. Da konnte der sich da auch nicht ganz drauf einlassen. Deswegen glaube ich eher, dass der durchaus, kann ich mir vorstellen, der macht einen Kinofilm, der macht vielleicht auch mal eine andere Serie, aber der wird auch so viele andere Projekte machen, dass der nicht eine starke Star Wars-Verantwortung tragen wird, eine übergreifende.
Er würde auf jeden Fall ein fettes Angebot bekommen, wenn Kathleen Kennedy abtreten sollte. Und was er damit macht, werden wir sehen.
Hm. Tobi, du hast es ja schon angesprochen. Auf jeden Fall bekommen wir Obi-Wan, die Serie, mit Ewan McGregor. Das war ja, wie du schon sagtest, es wurde ja jahrelang irgendwie auch gemutmaßt. Und er hat immer gesagt, ja, er würde total gern, aber er weiß von nichts und irgendwie solche Sachen. Jetzt ist es bestätigt, irgendwie, die wollen ja auch demnächst schon anfangen zu drehen. Wie steht ihr zu einer Obi-Wan-Serie?
Ich habe lange gesagt und ich habe auch das in einem Text auf filmstarts.de geschrieben, dass ich diese Idee für völlig bescheuert halte. Also damals war es noch ein Film, der aber sozusagen auch da spielen sollte, dem Zeitraum, wie jetzt die Serie spielen wird, zwischen 3 und 4.
Genau.
Und dann habe ich meine Meinung um 100% geändert.
Wow.
Ich habe jetzt wirklich Bock da drauf. Ich habe erst gedacht, was soll man denn da erzählen? Ne? Also Obi-Wan ist am Boden zerstört, nachdem Anakin zur dunklen Seite gewechselt ist, die Jedi vernichtet wurden, Republik kaputt und so weiter. Er hat noch weitere Tragödien zu verdauen. Es wissen Leute, die Clone Wars gesehen haben, die Animationsserie. Und dann hockt er da irgendwie auf dem Sandklumpen Tatooine und muss auf Luke aufpassen und das soll jetzt irgendwie ein Film werden oder so, ne? Aber mittlerweile glaube ich, dass genau sozusagen die Herausforderung, vor der er steht, das alles zu verarbeiten und dann auch zu erfahren, was überhaupt mit Anakin passiert ist, das weiß er ja gar nicht. Also was aus Anakin geworden ist, dass das eine sehr starke Handlung ergeben kann. Man muss das ja nicht zu lange strecken. Die Serie soll, soweit ich weiß, auch nur 6 Folgen haben. Und dann mit Ewan McGregor in der Hauptrolle, dem Besten, was aus den Prequels hervorgegangen ist. Da muss ich jetzt mittlerweile optimistisch sein, nachdem ich da ein bisschen drüber nachgedacht habe.
Ich hatte irgendwann mal gelesen, und ich kenne mich jetzt leider nicht so gut mit den ganzen Star-Wars-Romanen aus und sowas, aber es gibt wohl irgend so eine Obi-Wan-Story, die so ein bisschen an diesen Clint Eastwood-Film Erbarmungslos erinnert, so dass er quasi so als alter, grummeliger Mann da irgendwie auch so einem Dorf Unterstützung anbietet und sowas alles. Also da sind ja durchaus, denke ich mal, noch irgendwie Möglichkeiten, die man aus so einer Serie ziehen kann. Und wie gesagt, für mich der größte Selling Point ist tatsächlich, dass Ewan McGregor es macht, weil, wie du schon gesagt hast, Tobi, er ist das Beste, was die Prequel-Trilogie uns irgendwie gebracht hat, plus die gefühlt 300.000 Memes, die aus jedem einzelnen Satz der Prequel-Trilogie geworden sind. Björn, du warst bisher etwas still. Wie stehst du zu Ewan McGregor und Obi-Wan und all dem Kram?
Ja, also man kann definitiv was erzählen in den Händen eines guten Autors, weil er hat da ja nicht die ganze Zeit nur rumgehockt. Davon kann man ja ausgehen, dass er ein bisschen was auch erlebt haben wird. Und da wird man sicher was Spannendes erzählen können. Ich sehe ein bisschen die Gefahr, dass es dann vielleicht irgendwie so ein Abenteuer der Woche-Folge wird. Ich sag mal, Folge 1 hilft er dem Dorf, Folge 2 hilft er dem Dorf und Folge 3 muss er irgendwie ein paar Schmuggler vertreiben oder keine Ahnung.
Gut, das funktioniert so auch bei Mandalorian ja, irgendwie das ganz
ist,
gut.
Also. Es ist aber so ein bisschen die Gefahr, ob das, also das kann trotzdem dann ordentlich sein, aber es wird, glaube ich, nicht. Und die größere Gefahr sehe ich aber ein bisschen, die man bei Solo halt gemerkt hat, dass sie dann wieder doch, was sind noch alle offenen Fragen, die wir zu Obi-Wan der Zwischenzeit haben und dann müssen wir die kurz abhaken. Warum erinnert er sich nicht an R2-D2 und ja.
Ja, das wird bestimmt passieren, aber ja. Kann trotzdem gut werden.
Ja, und die andere Serie, die du schon kurz angesprochen hattest, Tobi, war die Prequel-Serie zu Rogue One. Das war ja quasi das Prequel zu Episode 4. Und jetzt kommt dann nochmal ein Prequel zu dem von Diego Luna gespielten Cassian Andor. Und das soll ja mehr so in die Richtung gehen, Spy, Thriller, Action, Kram im Star-Wars-Universum. So was. Ich finde die Idee an und für sich nicht schlecht, weil ich ja auch ein großer Fan von Rogue One war. Ich weiß nur ehrlich gesagt nicht, ob ich so wirklich jetzt gerade Cassian Andor irgendwie als Hauptfigur sehen muss.
Ja, also ich bin auch großer Rogue One-Fan und es gäbe da 2 Figuren, zu denen ich mir lieber eine Prequel angeschaut hätte, aber die sind, glaube ich, nicht international so gut vermarktbar. Finde ich persönlich spannend am Star-Wars-Universum und das kann so ein bisschen die Zukunft ja auch sein, dass man dort auch wirklich ganz, ganz viele verschiedene Genres erzählen kann. Mhm. Und dass man halt jetzt Mandalorian ein bisschen mehr so Western-Samurai-mäßig hat. Und hier könnte man wirklich so eine Spionagegeschichte erzählen. Das finde ich per se erstmal spannend, dass man da vielleicht wirklich den kleinen TV-Bildschirm in Anführungszeichen nutzt, um mal ein bisschen zu experimentieren und zu sagen, es muss nicht alles immer nur große Weltraum-Epen sein und warum nicht? Also Diego Luna ist auch ein guter Schauspieler, ist auch das Gleiche wie bei allen anderen Serien, hängt ein bisschen davon ab, was ist der Autor, was ist die Idee, die dahinter ist und nur zu sagen, ey, Cash and Ender, wir haben irgendeine Fanumfrage gemacht und es kam an, dass der beliebt ist und deswegen müssen wir da jetzt was rumstricken, wäre der falsche Weg, wenn da wirklich jemand sitzt und sagt, hey, wir hatten uns da schon mal Gedanken gemacht, da ist einfach eine spannende Hintergrundgeschichte zu erzählen, wir machen das, dann ist das der bessere Weg.
Tobi, was hast du zu Cassian Andor?
Ich mag Rogue One nicht. What? Ich mag das Finale sehr, sehr gerne. Alles vorher funktioniert für mich erzählerisch überhaupt nicht. Aber die Figur Cassian Andor find ich durchaus interessant. Ich fand, der Diego Luna hat das in diesem ganzen Wulst, der dieser Film ist, trotzdem irgendwie geschafft, mir den Eindruck zu vermitteln, dass der Mann richtig abgefuckt ist. Also ich habe das einfach im Gesicht gesehen. Der ist einer von diesen Rebellen, die sind irgendwann mal kaputt gegangen. Mhm. Da ist etwas kaputt gegangen und das kann nicht mehr geheilt werden, aber er macht jetzt halt das Beste draus. Das hat er mir mit sehr, sehr wenigen Ausdrücken vermittelt, der Diego Luna, also der Schauspieler. Und ja, deswegen werde ich mir die Serie angucken.
Ja, gut. So, das sind, glaube ich, so die prägnantesten Sachen, die wir zur Zukunft sagen können. Gibt es vielleicht abschließend von euch noch irgendwie was, was ihr zur Zukunft von Star Wars sagen wollt?
Ja, so eins kann man, glaube ich, ganz, ganz sicher sagen. Es wird noch weitergehen, und zwar solange wir leben, wird es neue Star Wars Sachen geben. Und es wird Kinofilme geben, es wird Serien geben, es wird Bücher geben, es wird Comics geben. Und die Zukunft wird spannend sein. Da werden sehr tolle Sachen drunter sein, da bin ich mir ziemlich sicher. Da werden auch nicht so tolle Sachen drunter sein, da bin ich mir auch ziemlich sicher. Und es bleibt spannend.
Tobi?
Ich wünsche mir zur Zukunft von Star Wars vor allem, dass wir Fans es schaffen, was auch immer da kommt, uns wieder anständig darüber zu unterhalten, mit Freude darüber zu unterhalten, ohne auf die dunkle Seite zu wechseln und uns die Köpfe einzuschlagen in irgendwelchen Kommentarspalten. Weil die ganze Sache, glaube ich, zuallererst Spaß machen soll. Ich glaube, das war die Idee dahinter. Hinter dieser ganzen Idee, die George Lucas sich in den 70ern ausgedacht hat.
Ja, das hoffe ich auch. Also ich hoffe, dass sie irgendwie einen Weg finden, wirklich eine schöne Struktur zu finden. Vielleicht ist da auch, wie wir von Kevin Feige geredet haben, vielleicht ist so ein Mann wie er auch gar nicht schlecht, weil ich meine, er hat zumindest das MCU, Marvel Cinematic Universe, ja irgendwie doch gut gemanagt. Man kann jetzt davon halten, was man will, aber es ist alles irgendwie toll 10 Jahre lang durch die Kinos gelaufen und war wunderbar. Und sowas hoffe ich mir einfach auch so ein bisschen für Star Wars, dass da sowohl im kleinen Bereich, bei den Serien als auch bei den Filmen, wirklich wieder auch Leute dahinter stehen, die da auch wirklich Bock drauf haben, die sich auch selber als Fans irgendwie bezeichnen, dass allgemein diese Kommunikation zwischen Machern und Fans wieder ein bisschen friedlicher wird als das, wie es bisher irgendwie so war. Und ja, dass man einfach irgendwie so ein bisschen auch davon wegkommt, das irgendwie rauszukotzen, einfach nur, weil es Star Wars ist und Geld bringt. So, das haben wir gesehen, irgendwie, das funktioniert nicht immer. Solo war ja irgendwie das herbste Beispiel, was Disney da eingefahren hat. Und ja, ich hoffe einfach, dass es da in eine gute Richtung geht. So, und mit diesen langen Abschlussworten verabschieden wir uns von unserem allerersten Podcast Leinwandliebe. Den könnt ihr ab jetzt wirklich jede Woche hören. Wir reden dann nicht nur über Star Wars, sondern natürlich auch über andere Themen wie die aktuellen Filme der Woche. Und ja, ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder mit dabei. Ich bedanke mich erstmal bei meinen zauberhaften Gästen, Björn, Tobias. Vielen Dank, dass ihr da wart.
Bitteschön und ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
Yay! Möge die Macht mit euch sein.
Möge die Macht mit euch sein und geht immer fleißig ins Kino. Bis dann. Ciao, ciao.